Thomas, willkommen zurück. Wolfgang.
Für uns mehr als für den Zuhörer wahrscheinlich.
Nach der Doppelfolge hatten wir eine Woche Pause und ich sehe, du hast die eine Woche Pause genutzt, um dir ein kleines Upgrade rauszulassen. Du hast ein neues Mikro.
Also ich habe ein neues Mikro, ich habe zwei neue Mikros. Die Zuhörer werden den Soundunterschied brutal hören, weil du nimmst immer noch mit dem Rode auf, ne? Und hast du dich vorher mit Mikros groß auseinandergesetzt?
Ich habe das gekauft, was ProSieben mir empfohlen hat.
Ja, und ich hatte auch ein Rode vorher und ich habe aber jetzt ein dynamisches Mikrofon. Das bedeutet, dass es wirklich nur meinen Sound aufnimmt. Ich müsste jetzt einen sehr trockenen und dunklen Sound haben. Und diese anderen Mikros nehmen alles andere auf. Das heißt, wenn du jetzt dein Glas abstellst, müsste man das auf der Spur hören und auch dieses Hallen. Und bei mir müsste das komplett weg sein.
Genau, das war der Grund, warum ich mich gegen Schuhe entschieden habe. Ich hatte ganz am Anfang warum? Auch so einen Handheld-Schuh. Und auch die eine Folge, die ich in Hongkong aufgenommen habe, war mit diesem Handheld-Schuh. Das Ding ist, wenn du dich bewegst, wenn du auf dem Sessel sitzt, wenn du 10 cm weggehst zur Seite von dem Mikro, dann ist der Ton fast gar nicht mehr da. Während quasi das Rode einen deutlich größeren Rahmen hat, wo es den Schall aufnimmt.
Ja. Aber deswegen habe ich ja hier, wie du siehst, so einen wunderschönen Ständer. Talking about the microphone. Ja, ich habe hier so einen Ständer und ich fühle mich ziemlich podcastig damit, muss ich sagen. Ich habe Joko einfach gefragt, welches Mikro er benutzt und er hat innerhalb von 5 Minuten beantwortet und hat gemeint, nimm dieses Mikro und ich finde den Sound von AWFNR, diesem Alle Wege führen nach Ruhm, finde ich eigentlich sehr gut und deswegen habe ich gedacht, vertraue ich ihm und habe mir das jetzt gekauft und bin eigentlich sehr
happy. Müssen wir mal vergleichen danach, wie es sich anhört, dann im Kopfhörer die beiden Tonspuren anhört und dann schauen, ja. Was ist der Unterschied.
Ja. Ich glaube, dass du dann auch so ein Mikro bräuchtest, weil sonst ist die Soundqualität vielleicht zu unterschiedlich. Aber das jetzt, siehst du, man merkt, dass Wolfgang und ich direkt in die Folge gestartet sind, weil all das, was wir jetzt vorher quasi besprochen hätten, haben wir jetzt einfach an den Anfang der Folge genommen. Aber nichtsdestotrotz. Wolfgang, okay, cool. Wie geht's dir?
Ich habe mich sogar heute vorbereitet auf die Folge. Schließlich habe ich schon angekündigt, dass es eine Sous-Vide-Folge wird. Und dementsprechend habe ich hier eine kleine Agenda mit so Antworten auf die häufigsten Fragen, die in den letzten Wochen zum Thema Sous-Vide kamen. Vielleicht hast du auch die eine oder andere Frage zum Thema Sous-Vide. Denn,
zu 100%
denn ich vermute, nicht. Du hast gestartet mit Sous-Vide. Hast du?
Nee, ich hab leider keine Zeit gehabt für Sous-Vide, aber es kommt bestimmt. Aber dann, warte, bevor du mit Sous-Vide startest, möchte ich noch 2-3 Sachen vorher erzählen. Kann ich das machen gerade? Warte mal, ich habe es mir per E-Mail geschickt. Hier. Und zwar, warte ganz kurz. Doch. Ah, ich habe gerade gedacht, meine Spur hätte sich aufgehangen. Ist aber nicht so. Und zwar, warte ganz kurz. Ich muss doch in WhatsApp rein, weil meine liebe Freundin Kati, Katharina Rumpus, Shoutout, beste Frau, die hört unseren Podcast auch immer. Die ist auch, hat den Berlin-Marathon im Speedskating gewonnen und. Eine absolute Top-Athletin. Und ja, eine meiner besten Freundinnen, die hört den Podcast und die hat sau viele Dinge zu ergänzen. Und die würde ich jetzt einfach, ja, Rumpus der Detektei vom T3AC2 Podcast aufmachen und Folgendes ergänzen. Die Olympischen Ringe, und zwar blau steht für Europa, gelb für Asien, schwarz für Afrika, grün für Australien und rot für Amerika, hat sie mir gesagt. Also noch eine weitere Konkretisierung. Dann hattest du wohl gesagt, dass beim Eisschnelllaufen die Trainingskontrollen nur beim Wettkampf sind. Und das stimmt wohl nicht. Also sie schreibt, Eisschnelllauf hat als olympische Sportart natürlich Trainingskontrollen, nicht nur Wettkampfkontrollen. Das gilt im Übrigen auch für nicht-olympische Sportarten. Das heißt, im deutschen Leistungssport gibt es für Sportler jeglicher Sportart im entsprechenden Testpool, also das ist abhängig vom Kaderstatus, unangekündigte Trainingskontrollen. Ich glaube, dass wenn du in der Nationalmannschaft bist, egal welche Sportart, hast du auch Trainingskontrollen. Das ist dann alles im Rahmen der NADA. Da hast du dann auch, also für die, die es nicht kennen, die NADA-Athleten, die haben dann auch Kalender, wo sie anzutreffen sind und wo sie sich aufhalten. Und wenn sie nicht angetroffen werden, haben sie so einen Mist-Test. Und ich glaube, bei 3 Mist-Tests, also wenn du 3-mal nicht angetroffen wurdest zum Testen, bist du automatisch positiv und erhältst eine Sperre. Dann das Nächste.
Dem ist nicht so gewesen, als ich mit dem Sport gearbeitet habe. Und dem ist ebenfalls nicht so in der Jugend, was mein Beispiel war mit den Chinesen. Also ich habe mit seit 5, 6 Jahren nicht mehr okay. Eisschnelllauf gearbeitet. Während den 3, 4, 5 Jahren.
Aber hattest du deutsche
Nationalmannschaft oder plus einzelne Athleten aus Polen, Litauen und Lettland, mit denen ich persönlich gearbeitet habe. Und da gab es keinerlei Tests zu dem Zeitpunkt. Trotz dem Punkt, dass es eine olympische Sportart ist, ist Speedskating, Short-Track-Speedskating, um es genau zu nehmen. Also Speedskating hatte ich nur einen aus Lettland. Das, was ich primär gearbeitet habe, ist Short-Track-Speedskating. Der Unterschied für die Zuhörer, Short-Track ist quasi so groß wie so ein Eishockeyfeld, während Speedskating das ganz große Feld ist, wo man quasi mehr oder weniger alleine gegen die Zeit läuft. Short-Track ist taktischer, schneller und mit mehreren auf der gleichen Bahn. Was eine Amateursportart ist, da gibt es keinerlei Whereabout-Meldungen, also wo du angeben musst, eine Stunde am Tag, wo du bist. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Wenn es das jetzt gibt, ist es eine Neuerung. Damals nicht der Fall. Und in der Jugend grundsätzlich ist es auch nicht der Fall. Also wenn man davon ausgeht, dass viele Weltmeister bei den Erwachsenen im Speedskating so 16, 17, 18 sind, die komplette Zeit, die sie quasi für die WM trainiert haben, gab es da keinerlei Tests.
Ja, okay, krass. Ja gut, alles klar. Siehst du, haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, deswegen die Rumpus-Detektei. Dann mein Fehler, ich hatte erzählt von diesem Gold-Medal-Dilemma, aber das hieß nicht so, es hieß Goldman-Dilemma und deswegen hatte ich auch nichts gefunden, weil der Kerl, der das erforscht hatte, hieß wohl Goldman und 50% der Hochleistungssportler wären bereit, innerhalb von 5 Jahren zu sterben, wenn ihnen das Dopen den Gewinn einer olympischen Goldmedaille sichern würde. Und jetzt folgender Fakt, den hatte ich vergessen. Im Gegensatz dazu sind nur etwa 1% der Gesamtbevölkerung bereit gewesen, den solchen Preis dafür zu zahlen. Das ist das Krasse. Also diese deutliche Differenz der Einstellung von Leistungssportlern in Bezug auf Gewinn und Nichtgewinn im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, das war quasi das Ergebnis dieser groß angelegten Studie. Und ja, das ist echt krass. 50% versus 1%. Da sieht man einfach, wie dieser Fokus oder wie der Sport einfach ja diesen zentralen Teil des Lebens einnimmt und der so massiv ist, dass man wirklich bereit ist, dafür zu sterben. Ja, ich meine, das Risiko gehst du ja auch theoretisch ein, wenn du dopst, dass du eben gesundheitliche Folgen hast, die du halt, ja, die dich dein Leben eventuell kosten könnten. Das noch nachgereicht dazu. Und eine Doku-Empfehlung, Geheimsache Doping, die Gier nach Gold, der Weg in die Dopingfalle über den Skilangläufer Johannes Dürr. Den gibt es in der ARD-Mediathek. Das empfiehlt sie noch, weil wir hatten es ja von Icarus, auch eine sehr, sehr gute Doku. Und sie hatte noch diese Doku. Hast du gesehen zufällig über den Skilangläufer? Okay, ich werde sie mir mal angucken, weil Doping ist wirklich ein Thema, das mich sehr interessiert. Gut, dann wäre ich damit durch.
Kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ja? Was ist die erste Burgerkette der Welt?
Die erste Burgerkette der Welt. Ich würde wahrscheinlich sagen
McDonald's. Das ist White Castle.
Ja. Echt?
Harold und Kuma.
Klar. Ja. Aus dem Kifferfilm.
Ein White Castle. Ist gut. Nächstes Jahr sind es genau 100 Jahre.
Wie kamst du da jetzt drauf?
Ich habe ein Buch über Burger gelesen. Also von.
Du bist schon in dem Sowjet-Thema drin. Ist das, versuchst du gerade diese sanfte Brücke Burger einzubauen?
Ich kann Sowjet machen, aber ich habe es noch nicht probiert. Aber es wäre eine gute Brücke zum Thema Sous Vide.
Willst du jetzt schon Sous Vide anfangen?
Gerne. Oder hast du noch was anderes?
Ich hätte zum Beispiel, guck mal, das ist das Ding, weil wir uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen haben. Ich habe so viele Sachen auf der Agenda. Eine Sache vielleicht noch, ich war ja im HR-Fernsehen live.
Und?
Ja, kann man sich schenken. Also, wer es sehen will, kann in die ARD-Mediathek gehen. Oder in die Hessenschau-Mediathek und kann mal nach der Hessenschau-Folge von, keine Ahnung, Dienstag oder so, ist ja auch wurscht. Also wirklich braucht man sich nicht angucken, völlig irrelevant.
Für den, der sich das anschauen will, ARD-Mediathek.
Genau. Und dann, aber ich wüsste auch nicht mal, nach was ich suchen will. Es ist wirklich, Leute, es ist so unrelevant, Wahnsinn, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Aber diese Live-Erfahrung ist krass. Also ich meine, ich mache Podcast und ich stehe auch vor Kameras. Aber ich war noch nie live im Fernsehen. Warst du mal live im Fernsehen? Das ist schon krass. Also du hast dann da 4 Kameras, 8 Leute um dich rum, dann hast du Spotlight, dann hast du 2 Bildschirme, auf denen du dich quasi siehst, immer mit so einer latenten Zeitverzögerung von ein paar Sekunden. Und dann heißt irgendwann eine Minute, 10 Sekunden und zack, bist du live und es ist echt krass, es ist wie ein Adrenalinschub, der durch deinen Körper geht und der Kerl fragt dich irgendwas und du weißt so, alright, ich muss jetzt antworten und alles, was ich sage, ist live im Fernsehen. Und einmal habe ich mit dem Ball so ein bisschen zu weit vorgelegt, da habe ich, hat er mich gefragt, irgendwas, warum das und das? Und ich so, naja, es gibt zwei Gründe. Habe den ersten erklärt und dachte mir so, was war der zweite nochmal, den ich jetzt sagen wollte? Hat man nicht gemerkt, aber du selber merkst, ja, das ist schon echt stressig. Warum ich aber darüber reden wollte, ist, warum gehe ich ins Fernsehen? Also ich gehe ins Fernsehen nicht, um Kunden zu generieren oder so, um Gottes Willen, sondern um eigentlich so eine mediale Präsenz aufzubauen, um den Leuten irgendwann zu zeigen, schaut mal, so kann Therapie in Deutschland wirklich funktionieren. Oder so sieht gute Therapie aus. Und das Krasse ist aber, dass das Format so unpassend dafür war, Wolfgang. Also die haben dann wirklich Fragen gestellt, wie hat mich dann diese Aufnahmeleiterin angerufen und gemeint, ja, kannst du uns bitte drei Übungen zeigen? Oder was sind die drei besten Übungen bei Rückenschmerzen? Und dann habe ich gesagt, so, es gibt nicht die drei besten Übungen bei Rückenschmerzen, weil Rückenschmerzen ein komplexes, individuelles Problem ist, das man sich anschauen muss. Und man kann da nicht die zwei, drei besten Übungen geben. Das ist so Liebscher und Bracht-mäßig oder irgendwelche Fitness-YouTuber, die sagen, das sind die drei besten Übungen bei Rückenschmerzen. Das kann man nicht sagen. Je nachdem, wo die Rückenschmerzen herkommen, kann es sein, dass wenn ich gewisse Muskeln tonisiere oder detonisiere, die Probleme besser oder schlechter werden. Deswegen ist eine Pauschalantwort unmöglich. Und das hat sie aber nicht verstanden. Und dann hat sie gesagt, ja, aber kannst du vielleicht noch irgendwas für Schulter-Nacken machen? So wie beim Metzger. Und da haben wir uns echt in die Haare bekommen. Ich war so weit, dass ich gesagt habe, also Leute, so mache ich das nicht. Und dann sagt sie, ich habe das Gefühl, du willst gar nicht kommen. Und ich gesagt, ja, sage ich ja gerade. Unter den Umständen möchte ich nicht kommen, weil dann sucht euch doch bitte jemand anderen. Und es war echt krass. Da ist überhaupt nicht dieses Bedürfnis da, ein Thema zu durchdringen, sondern es ist wirklich ganz oberflächliches, seichtes Entertainment. War trotzdem eine coole Erfahrung, aber ja, man muss sich das Format wirklich vorher aussuchen, bevor man dahin geht. Habe ich jetzt auch.
Ist auch die Frage, inwieweit das Fernsehen überhaupt noch zeitgemäß ist, insbesondere für die relevante Zielgruppe. Hast du Fernseher zu Hause?
Ja, ich gucke ganz wenig. Wobei, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, in Bezug auf YouTube und Netflix, das Fernsehen wird es nicht überleben. Mittlerweile sage ich, das Überangebot, das Netflix und so erzeugt, killt Netflix und so auch wieder, meine Meinung. Weil wenn ich abends nach Hause komme und bin müde, dann habe ich keine Lust oder dann sind meine Entscheidungsakkus leer und ich habe keine Lust, noch mich bewusst hinzusetzen, mir bewusst aussuchen, was ich jetzt gucke. Dann mag ich manchmal einfach dieses berieselt werden. Ich mache was an, guck, gefällt es mir? Nee, dann klicke ich es weiter. Und wenn mir nichts gefällt, mache ich aus. Aber dieses, ich muss jetzt oder ich muss irgendeine intensive Serie weitergucken, das stresst mich auch manchmal.
Kannst du auch bei Netflix einfach ein paar Dokus durchseppen.
Ja, aber dann ist auch wieder die Entscheidung, welche Doku guckst du? Willst du was über Tiere gucken? Boah, habe ich gerade nicht so Bock. Also dann, diese Frage stellt sich dir dann, willst du das jetzt gucken oder willst du es nicht gucken? Du kannst ja
wieder einfach durchsetzen. Also habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich wollte nichts Bestimmtes kaufen, ich wollte keine Serie weiterschauen. Dann habe ich einfach bei Dokus geguckt und mal sind wir verschiedene ein bisschen reingeschaut. Bin am Ende bei keiner hängen geblieben. Also dieses Durchsetzen funktioniert auch bei Netflix.
Weiß nicht.
Flow TV.
Mich catcht es noch nicht so. Aber die Funktion ist neu, irgendwas spielen.
Nee, das war mein nächster Vorschlag, dass quasi Netflix einfach so einen Random-Button einbaut, um das ein bisschen.
Okay, haben Sie
nicht gesehen?
Relativ neu. Haben Sie, bevor du dich in dein Profil einloggst, kommt unten drunter ist so ein Button mit irgendwas spielen. Hab ich nicht gesehen. Das ist aber auch irgendwie eine wahllose Funktion, wenn da dann irgendeine Kinderserie kommt.
Das heißt, das Bedürfnis, das du hast, haben wohl so viele, dass es sich lohnt, so einen Button einzubauen. Aber allein nur der Punkt Werbung, allein nur der Punkt Qualität des Contents. Für einen deutschen Fernsehsender was zu produzieren, wenn du das in Relation zur Zielgruppe setzt und dann für quasi die Netflix-Zielgruppe was zu produzieren, das sind ja ganz andere Möglichkeiten. Wenn du das anschaust, was auch Netflix mittlerweile an Dokus hat, das ist natürlich so von diesem cinematografischen Aspekt her eine Produktion, das kriegst du in Deutschland nicht wirklich hin. Oder das kriegst du für eine kleinere Zielgruppe nicht wirklich hin. Also ich bin Flow TV aus meiner Sicht. Ich bin sogar überzeugt, dass Netflix diese Monopolstellung, die sie hat, oder die Netflix hat, die wird aufgebrochen, dass du quasi eine Handvoll Netflix-ähnlicher Anbieter hast, die dann sehr themenspezifisch sind. So wie du die Fußball-Bundesliga buchen kannst oder NFL buchen kannst oder NBA buchen kannst oder UFC buchen kannst, dass du so einzelne themenspezifischere Kanäle hast, wo du einfach sagst, okay, ich will das gucken, ich will das gucken, ich will das gucken. Und dann buchst du quasi Netflix 4-5 Mal. Und dann hast du hochwertigen Content zu verschiedenen Themen, die dich tatsächlich interessieren.
Ja, okay, könnte sein. Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Auch die Qualität von so Flow-Fernsehen. Das ist ja, wenn du durchsetzt, also ich habe, seit ich umgezogen bin, habe ich nicht mal mehr reguläres Flow-Fernsehen. Das einzigste Mal, wo ich noch Fernsehen schaue, wäre zu sowas wie EM oder WM Fußball. Und dann mache ich es im Endeffekt über iPad, Apple TV, streamen, fertig.
Nee, illegal, ist
dann direkt auf der ARD-Seite. Kannst du streamen.
Ah, okay. Easy. Was ich nicht schlecht finde, ist dieser Amazon Fire TV Stick. Mit dem kannst du nämlich, umgehst du dieses ganze Problem, Kabelanschluss und so weiter. Also wenn du einen Fernseher hast, den du zum Beispiel auf der Terrasse benutzen möchtest, Amazon Fire TV Stick, und dann reicht WLAN und einfach nur eine einzige Steckdose und brauchst keinen Anschluss und kannst wirklich gucken. Super.
Habe ich gehört, habe ich noch nie getestet. Bei mir läuft alles über Apple TV. Ja.
Okay. Ich habe jetzt noch 1000 andere Themen. Los. Aber
komm, machen wir noch eins.
Ist egal. Okay, komm. Dann habe ich hier eine Frage von Max Achten. Und zwar, welche Bedeutung hat aus deiner Sicht Gewichtheben und Grundübungen beim Ausdauersport, also Triathlon oder Läufer?
Gewichtheben? Zero. Gewichtheben ist das Training der Beschleunigung. Die Beschleunigung ist bei klassischen Ausdauersportarten recht irrelevant. Ausdauersportarten gewinnst du über Ausdauer und nicht über Beschleunigung. Grundübung ist natürlich eine andere Geschichte. Also Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, das baut ja in erster Linie Maximalkraft und dann sekundär funktionelle Hypertrophie auf, was natürlich wichtig ist. Ist das genug Antwort? Oder soll ich das
ausführen? Ich denke schon.
Grundsätzlich Gewichthebeübungen sind eine sehr spezifische Übungsgruppe, die in allererster Linie Beschleunigung bzw. Explosivkraft trainiert. Das heißt, je wichtiger Beschleunigung oder Explosivkraft in deinem Sport, desto wichtiger ist es, Gewichtheberübungen einzubauen. Zum Beispiel ist es im Krafttraining für die Leichtathletik in den meisten Disziplinen normal, diese Gewichtheberübungen zu verwenden. Oder auch für Sportarten mit relativ kurzen, wiederholten Sprints, wo das körperliche Entwicklungsniveau höher ist, wie zum Beispiel American Football oder Rugby, machen Gewichtheberübungen viel Sinn. Entwicklungsniveau höher beziehungsweise Maximalkraftbasis, also für sowas wie zum Beispiel Fußball machen Gewichthebeübungen auch grundsätzlich Sinn. Der Punkt ist, die körperliche Entwicklung ist nicht mal annähernd da, beziehungsweise das durchschnittliche Maximalkraftniveau ist nicht mal annähernd an dem Punkt, an dem es Sinn macht, Gewichthebeübungen zu verwenden. Denn was du mit Gewichthebeübungen machst, ist, du baust Maximalkraft in Explosivkraft um. Das heißt, wenn dir Maximalkraft fehlt, kannst du das Explosivkrafttraining komplett sparen, denn du kannst nur in Explosivkraft umwandeln, was an Maximalkraft da ist. Das heißt, wenn du schwach bist und niedrige Maximalkraftwerte hast, ist Explosivkrafttraining bzw. Verwenden von Gewichtheberübungen Zeitverschwendung.
Ja, got it. Ich merke es bei mir selber, weil ich jetzt wieder so einmal Rennrad gefahren bin. Ich habe den gesamten Winter nur Krafttraining gemacht. Boah, unfassbar. Es ist so kontraproduktiv. Ich glaube, ich wäre 100-mal besser, hätte ich keinen Sport gemacht. Versus,
aber das ist auch lange keine Ausdauer gemacht und von allen körperlichen Fähigkeiten ist die Ausdauer das, was du mit Abstand am schnellsten verlierst, aber auch das am schnellsten wieder zurückkommt. Wie lange bist du jetzt kein Rad gefahren?
5-6 Monate.
Jetzt mach mal 1-2 Einheiten die Woche und es ist schnell wieder da.
Ich habe heute so auf Instagram, so hast du es gesehen, so ein Fragebutton gestellt, dass Leute uns Fragen stellen könnten. Unfassbar viele Fragen. Ich bin sie nur kurz überflogen. Vielleicht nutze ich die oder schreib sie mir mal raus für spätere Folgen. Eine Frage war, würde Wolfgang und du, ob wir es schaffen würden, zusammen 50 Kilometer Rennrad zu fahren?
100%. Also weiß nicht, habe ich die Geschichte, oder? Mit dem Monte Serra in der Toskana mal erzählt?
Nee.
Das ist mit Sicherheit auch schon 4-5 Jahre her. Monte Serra ist einer der bekanntesten Berge für Radsport in der Toskana. Sind, wenn ich mich richtig erinnere, 16 Kilometer den Berg hoch, konstant Steigung, also kein einziges flaches Stück. Ich glaube, Durchschnittssteigung ist 12%, höchste Steigung ist 16%.
Ja, genau, 16%. Niemals 12%. Wirklich, wenn du mir jetzt erzählen willst, dass du da hochgefahren bist, Wolfgang, dann höre ich jetzt sofort auf, diesen Podcast mit dir zu machen.
Ich habe dafür ein Fahrrad gekauft für zu Hause. Ich habe dafür trainiert. Der Rekord, wenn ich mich richtig erinnere, liegt bei 38 Minuten. Wie lange habe ich gebraucht? 2 Stunden.
3,5 Stunden. Egal, so schlecht. Vierfache Zeit. Völlig okay.
Es war auf jeden Fall, wir sind da hingefahren. Berg hochgefahren, Berg runtergefahren, zurückgefahren. Wir waren unterwegs, ich mich richtig erinnere, 4,5 Stunden. Es war 16 Kilometer den Berg hoch. Das bedeutet, hin zum Berg und zurück, das waren mit Sicherheit um die 50 Kilometer. Es war eine Qual. Ich habe es eine Woche gespürt. Ich habe es ein Jahr später wieder gemacht und ich habe 20 Minuten von meiner Zeit runtergeholt. Es war für dieses Jahr eigentlich auch geplant, da nochmal hinzufahren und nochmal 10 Minuten von meiner Zeit runterzuholen.
Mit einem Rennrad? Ich kann mir dich gar nicht auf dem Rennrad vorstellen,
Wolfgang. Wir kamen in dieses
Fahrradgeschäft.
Also ich habe auf dem Wattbike trainiert und dann musste ich natürlich da unten Fahrrad leihen, bin da hingekommen.
Aber setzt du dich dann wirklich da aufs Wattbike und schrubbelst da 40 Minuten?
Also ich habe das schön geplant. Beim ersten Mal auch mich mehr auf die Peak-Watt und Durchschnittswatt für kurze Distanzen fokussiert, habe ich beim zweiten Mal deutlich besser gemacht und mir auch längere Einheiten gemacht. Weil beim zweiten Mal waren dann auch Einheiten von 1,5 Stunden dabei, soweit ich das hinbekommen habe. Aber wir sind da hingekommen, ich wollte das Fahrrad leihen. Das war so ein, ne, überall Bilder an der Wand und wohl einige gute italienische Fahrradfahrer, die in irgendeiner Weise...
Warte, sag's nicht. Du wolltest das Fahrrad leihen, er fragt dich, was du wiegst. Du hast es gesagt, er sagt, sorry, vielleicht nicht, weil Carbon zu gefährlich.
In diese Richtung geht's. Freunde und ich waren dort.
Okay, ist mir nämlich passiert. Ja, auf Mallorca hat er mich gefragt, wie groß bist du? Ich sehe, 2,04 Meter. Sagt er, geht nur bis 2 Meter. Ich sagte, ja, aber come on. Der so, nee, das ist sonst zu viel Gewicht auf die Stütze und dann bricht die und deswegen verleihe ich das nicht. Und ich so, okay, danke für nichts, crazy. Bro.
Ja, bei mir war so, wir hatten so auf halb Italienisch unterhalten, weil mein Freund erzählt ihm, dass wir vorhaben, den Monte Serra hochzufahren. Er guckt mich an, zurück zu meinem Freund, so zeigt auf mich und sagt, er will den Monte Serra hochfahren. Er war dann etwas überrascht und als wir dann zurückkamen, hat er sich richtig gefreut und hat gefragt, ob wir es geschafft haben und so, klar. Und war dann ganz begeistert. Ein Jahr später habe ich ihm eine Ladung Amino-Elektrolyt-Komplex mitgebracht. Da war er dann super begeistert. Also.
Ey, übrigens, du hast mir doch, was hast du mir?
Multidrink.
Multidrink mit Zink. Orange. Gibt's
einen Orangengeschmack.
Wolfgang, wirklich an alle Zuhörer, das Zeug ist so ekelhaft, das könnt ihr nicht. Nein. Das ist wirklich das beste Getränk, was ich jemals getrunken habe. Wirklich, Leute, bestellt es euch mit dem Rabattcode T3AC2. Kriegt ihr eine Woche lang 5% Rabatt. Das wird Volvo einrichten.
Das ist ein richtiges
tatsächlich. Unglaublich, Wolfgang. Ich hätte es nicht gedacht.
T3AC2.
Genau, 5%. Wirklich, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin begeisterungsfähig, aber das Zeug ist der absolute Hammer. Fuck. Wie viel Bullshit habt ihr schon in irgendwelche Supplements ausgegeben? Investiert die, was kostet das? 29,90. Abzüglich 5%, also fast nur die Hälfte. Investiert das, es ist der geilste Geschmack, den ich je getrunken habe. Unfassbar, das ist ja, es schmeckt so gut, das hätte ich nicht gemacht. Aus Wasser einfach ein so geiles Getränk. Wirklich, bitte bestellt es euch, postet es, verlinkt uns, wir reposten es. Das ist das geilste Getränk ever. Wirklich, unfassbar, Wolfgang.
Ich bin auch, der Geschmack ist echt gut geworden. Teste mal, in stillem Wasser anrühren und dann mit kaltem Sprudel auffließen. Großartig.
Okay, das ist wirklich so
Fanta-mäßig, weil es ein bisschen noch orangiger ist. Und die zweite Option ist, mit ein bisschen kaltem Wasser anrühren und dann mit heißem Wasser aufgießen, dann hast du so Orangentee. Jetzt, wenn.
Okay, ich dachte, ein Schuss Gold Goose rein.
Das ist dann fürs Wochenende nach den Lockdown-Restriktionen.
Ja. Aber wirklich, also großes Kompliment. Bestes Supplement-Getränk, das ich jemals getrunken habe. Ja. Vor allem, wenn du irgendwie, wenn du am Reisen bist oder so und einfach so eine Packung, die ist ja wirklich nicht groß, einfach in die Tasche getan oder wenn du ins Fitnessstudio gehst, einfach so eine Packung in die Tasche und dann hast du immer was, um dein Wasser zu pimpen, ist wirklich geil, kann ich nur empfehlen. Ich ärgere mich gerade, weil ich es in der Praxis habe und jetzt gerade gedacht habe, okay, eigentlich könnte ich es jetzt gerade machen. Ja, aber wirklich geiles Getränk. Also T3AC2, 5% eine Woche. Ich mache einfach Takeover über den YSPI-Shop.
Ja, machen wir. Mich interessiert ja immer was dann sowas. Ne? Wie viele sind daran interessiert? Wie viele testen sie? Wie viele sind danach begeistert? Also bis dato, wir hatten grundsätzlich nur positives Feedback zum Geschmack. Oder eine so der Haupt, Gründe, warum flüssiges Multi war, der eine oder andere tut sich schwer mit Kapseln. Und ein Teelöffel von dem Pulver ist exakt die gleiche Menge wie 6 Kapseln. Das heißt,
ach, krass.
Du kannst einfach den Teelöffel einrühren und hast quasi 6 Kapseln, ohne dass du Kapseln schlucken musst. Gleichzeitig hast du noch ein bisschen süßen Geschmack, deswegen empfehle ich es gern abends, weil die meisten gern abends so nach dem Abendessen noch was Süßes wollen. Kannst dann ein großes Glas, ne? Und hast dann noch ein süßes Getränk am Ende.
Ich empfehle ja die Jokolade.
Was ist das?
Die Schokolade von Joko Winterscheid. Sehr gut, kannst du mal probieren. Gibt 4 Varianten. Variation 1 mit weißer Schokolade ist die beste.
Was ist anders an der Schokolade im Vergleich zu regulärer Schokolade?
Das kannst du nur rausfinden, indem du dir das Probeabo bestellst.
Schokolade im Abo.
Ja, das, er hat so ein, es würde jetzt zu weit führen, aber es sind 4 verschiedene Geschmäcker und du kannst dir so ein Testpaket davon bestellen, da sind alle 4 drin. Ist wirklich ganz gut. Schmeckt wirklich ganz gut. Google mal Jokolade. Heute richtige Werbesendung, gell? Aber es ist alles unbezahlte Werbung, muss man wirklich sagen. Ich habe noch bei Bild gelesen, dass, weil Joko hat sich mit Capital Bra getroffen an der Tankstelle, weil Capital Bra, hast du mir das nicht erzählt? Capital Bra
macht jetzt den Brattee.
Das hast du mir schon vor Wochen erzählt und jetzt ist er offiziell draußen und habe ich sehr gelacht. Und die haben sich an der Tanke getroffen, da hat Capital Bra die Schokolade von Joko probiert und Joko hat den Tee von Capital Bra probiert. Und dann hieß es, Landeskriminalamt ermittelt wegen Verstoß gegen Corona-Auflagen.
Vielleicht lustig an der Stelle, ich habe ja dir schon erzählt, wir hatten eine Anfrage für einen Sponsor und ich habe heute Morgen den Vertrag dafür unterschrieben.
Ach ja, für unser genau, italienischen
Sponsor. Wir sagen nicht, was es ist. Ich dachte, ich habe mit diesem Champagner schon mächtig vorgelegt. Und als ich die Anfrage vor ein paar Wochen gekriegt habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe ja kurz mit dir gesprochen, du hast gesagt, packen müssen wir machen. Habe ich zurückgeschrieben, machen wir. Und jetzt kam der Vertrag am Freitag, glaube ich, heute Morgen habe ich das Ding unterschrieben und zurückgeschickt.
Geil. Mega, hast du mir auch noch nicht erzählt. Ja. Und wie viele Folgen?
Also ich fange an mit einer. Direkt das komplette nächste Jahr.
Das wäre nice. Was wollte ich denn gerade noch sagen?
Was hast du noch für eine Frage? Ja. Wenn wir so viele Fragen haben.
Ich habe so viele, warte mal ganz kurz. Ah, okay. Ich habe eine Frage, die ist freundlich formuliert, ist sie sehr komplex. Die würde ich aber ganz am Ende stellen, als Outro für diese Folge. Ja? Es lohnt sich, hört euch ganz am Ende diese Frage an. Okay, ich muss ein bisschen was vorbereiten, Wolfgang.
Aber, dann werfe ich eine Frage ein.
Erzähl mal was zu Soviet.
Eine Frage noch zwischendrin, die ich ganz nett fand. Der Shoutout an Nemo, der gefragt hat, wenn Hautunreinheiten primär auf unserer modernen Ernährung basieren, hatten Personen früher nicht diese Unreinheiten. Hautunreinheiten war seine Frage. Und da gibt es unter anderem einen ganz interessanten Mann, Weston A. Price, Weston A. Price, wie der Preis auf Englisch. Schon mal was von ihm gehört? Das war ein Zahnarzt, der in Afrika geforscht hat und sich da quasi Stämme genauer angeschaut hat, die unter sehr ursprünglichen Umständen gelebt haben. Und er war verwundert, warum die so wunderschöne Zähne haben, in Anbetracht dessen, dass Zahnhygiene da unten nahezu nicht existent ist. Und im Endeffekt einer der Punkte war, dass diese ursprüngliche Ernährung und man es einfach sagt, eine bessere Versorgung mit Nährstoffen gepaart mit weniger Nahrungsstressoren eben dafür sorgt, dass unser System deutlich besser funktioniert. Und unter anderem war eben sein Hauptfokus die Haut, aber auch die Zähne, aber sekundär war Haut ebenfalls so ein Punkt. Das heißt, basierend darauf, auf Nemos Frage, ich gehe ganz schwer davon aus, dass Hautuneinheiten in allererster Linie ein modernes Phänomen sind.
Würde ich auch sagen, glaube ich auch.
Sous-Vide.
Glaube ich auch.
Thomas, was weißt du über Sous-Vide?
Ja, bitte. Dass du es gerne isst, dass das eine große Leidenschaft von dir ist. Ich weiß, dass Fleisch, ich habe gerade noch nach der Nachricht geguckt, deswegen war ich kurz abgelenkt. Ich weiß, dass Fleisch wird vakuumisiert, kann man das so sagen. Dann kommt es in einen Topf mit Wasser. Das Sous-Vide-Gerät temperiert das Wasser stetig. Irgendwo zwischen 50 und 60 Grad, so 54, je nachdem wahrscheinlich, wie du das Fleisch gerne durchhättest. Und dann weiß ich, dass je länger du es drin lässt, desto besser wird es. Das weiß ich von dir. Also 600 Stunden schmeckt besser als 800, schmeckt nicht so gut wie 800 Stunden. Und man kann es eigentlich mit jedem Fleisch machen. Und dann holst du es raus und dann brätst du es nochmal richtig schön scharf an. Und dann ist top, oder? Aber du wirst mir bestimmt noch mehr dazu erzählen. Oder habe ich jetzt schon den ganzen Case geclosed?
On point. Sous vide heißt im Endeffekt unter Vakuum garen. Und du kannst genau genommen alles unter Vakuum garen. Ob Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Obst. Ich verwende es primär für Fleisch und entweder in niedrigeren Temperaturen, also sowas wie Rind, garst du vor allem zwischen 52 und 57, wenn es Stücke sind, die wenig Kollagene enthalten. Also die klassischen Steak Cuts, sowas wie Hüfte, Filet oder Ribeye, das garst du bei relativ niedrigen Temperaturen auch relativ kurz. Als Grundregel so für 2 Zentimeter Dicke eine Stunde. Das heißt, je nachdem, wie dick das Ding ist, 2 bis 4 Stunden. Und diese kollagenreicheren Stücke, also sowas, was du normalerweise nicht zu Steak verarbeiten kannst, wie zum Beispiel so Schaufel, Unterschale, Oberschale, die kannst du relativ lang, also ich habe jetzt schon zwischen ein paar Stunden bis 72 Stunden alles getestet und irgendwann wird es auch zu weich. Also 24 bis 36 Stunden ist so ein bisschen der Sweet Spot, weil 72 Stunden, das sind einfach nur weich und mürbe. Und ich habe es mit einem fettigeren Stück gemacht und mit einem trockeneren Stück gemacht. Und das Problem, wenn du so lange machst, das trockene Fleisch oder das leanere Fleisch wird halt doch recht trocken. Also mit fetteren Stücken macht es deutlich mehr Sinn, die längere Garzeiten zu haben. Hast du schon deinen Sous-Vide-Stab bestellt?
Noch nicht.
Muss man bestellen. Eine der Fragen, die am häufigsten kamen, ist, was verwende ich? Bisher habe ich mich da recht zurückgehalten. Im Endeffekt hast du für das Garbecken 2 Optionen. Entweder du besorgst dir so einen Stab oder du bist.
Was hältst du von den Stäben? Weil der Kumpel von mir, bei dem ich Sous-Vide esse, der hat so einen Stab. Der nimmt einfach einen großen Kochtopf, macht da das Wasser rein, Stab rein und dann gib ihm.
Es gibt Becken und es gibt Stab. Der große Vorteil vom Stab ist, du brauchst wenig Platz, er wiegt wenig und er kostet deutlich weniger. Also das Investment ist geringer. Die großen Nachteile des Stabs sind, je nach Ausführung ist er relativ laut. Plus, das Wasser bewegt sich konstant und du kriegst nicht so genau eine stabile Wassertemperatur hin. Während wenn du ein Becken hast, dann kannst du das Becken auf 0,1 Grad einstellen und das im Endeffekt nahezu keine Geräusche und die Wassertemperatur hält sich deutlich stabiler. Das heißt, jetzt ist die große Frage, okay. Wie viel Platz hast du? So ein Becken. Das Becken, das ich habe, wiegt 18 Kilo. Das heißt,
Also nur damit ich es verstehe, du hast dein Haus um das Becken rumgebaut.
Na, ich hab so einen kleinen Raum, wo ein Haufen Dinge drinstehen. Von Sauna über paar Regale mit Lebensmittel, Weinschrank, bisschen Trainingsequipment, das primär meine Frau benutzt. Und da ist eben auch ein Tisch. Und da habe ich zum einen das Wasserbecken draufstehen. Das ist auch nicht besonders groß. Es wiegt halt was, auch ohne Wasser. Und das Zweite, was du brauchst, ist ein Vakuumierer. Und da hast du im Endeffekt auch 3 Optionen. Die einfachste ist, du vakuumierst von Hand. Du kannst was, nimmst einen Plastikbeutel, machst dein Gargut rein, hältst es ins Wasser.
Würdest du dann zum Beispiel sowas wie Rosmarin oder so schon reinmachen?
Einer der großen Vorteile vom Sous-Vide ist, dass wenn du vakuumierst, du gleichzeitig auch aromatisierst, da die Aromaten, wie zum Beispiel Rosmarin, sich deutlich enger mit dem Fleisch verbinden. Das heißt, wenn da keine Luft mehr ist, hast du einen deutlich größeren Kontakt zwischen Fleisch und deinem Aromat, ob jetzt Thymian, Rosmarin oder was auch immer du verwendest. Dementsprechend nimmt es deutlich besser die Aromen auf, was auch Sinn macht davor, wenn du marinierst, sowas wie zum Beispiel so Hühnchengyros, mariniere ich sehr gern Olivenöl, Oregano, Knoblauch, Zitrone unter Vakuum marinieren für 2 Tage, danach auf dem Grill, schmeckt großartig. Du kriegst deutlich mehr Aroma in das Fleisch rein.
Geil.
Das heißt, entweder du vakuumierst von Hand, also im Endeffekt hast du kein Gerät, sondern machst den Plastikbeutel rein, hängst den Plastikbeutel ins Wasser und das Wasser drückt dann so weitestgehend die Luft raus und dann machst du quasi so mit so einem Ziploc-Beutel, machst du zu und dann ist das vakuumiert natürlich mit recht viel Luft drin. Die 2. Option, die du hast.
Ach so, meinst du das per Hand? Okay, jetzt checke ich. Also quasi wirklich mit so einem Gefrierbeutel. Ja, aber das ist jetzt nicht so geil. Oder ist es wasserdicht? Ja,
wenn du so Ziplock-Beutel hast, die wasserdicht sind, ist es wasserdicht. Es ist die einfachste Option.
Wenn es wasserdicht ist, ist es wasserdicht.
Die zweite Option ist, du kaufst so einen Balkenvakuumierer, der die Luft rauszieht. So ein Gebläse, das Luft rauszieht, Balkenvakuumierer.
Und das verschweißt es dann.
Der Nachteil ist, du kannst keine Flüssigkeiten vakuumieren. Also wenn du da irgendwie versuchst, eine Soße zu vakuumieren, der zieht die Soße und ist kaputt. Nicht so smart. Und der vakuumiert auch nicht so tight. Die beste Option ist so ein Kammervakuumierer. Und so quasi legst du das gar gut rein, machst einen Deckel drauf und dann entsteht ein Vakuum in dieser Kammer. Und so hast du im Endeffekt nahezu keine Luft mehr. Und das Ding ist mit Abstand am saubersten und luftfreiesten vakuumiert. Weil vielleicht der ein oder andere schon mal beim
Metz. Du hast dich für Variation 3 entschieden.
Logisch. Ja.
Sehr gut, wenn du jetzt einfach daran gespart hättest und von Hand vakuumierst.
Ich sag sogar, der Vakuumierer ist noch mehr als Sous-Vide in Verwendung. Also das Becken verwende ich weniger als Vakuum. Also Vakuumier, einfaches Beispiel. Wer auf Instagram meine wöchentlichen Kochexperimente verfolgt, hat gesehen, dass ich heute vor 8 Tagen Barbacoa-Beef gekocht habe. Quasi Pulled Beef mit so ein paar mexikanischen Gewürzen. Da war noch ein bisschen übrig, so 400 Gramm. Und ich wusste, ich esse es morgen nicht, weil ich schon was anderes geplant hatte. Also habe ich es vakuumiert und unten bei mir in den Kühlschrank reingelegt, wo am kältesten ist. Da sind so 0 bis 2 Grad. Heute Morgen wusste ich nicht, was frühstücken. 8 Tage später habe dieses Barbacoa-Beef rauf aufgeschnitten in die Pfanne, kurz warm gemacht, hat super geschmeckt, war 8 Tage alt, hast du nichts gemerkt. Du kannst so Sachen haltbar machen unter Vakuum. Auch wenn du meinen Gefrierschrank anschaust, ich vakuumiere vor allem Soßen. Und dann vakuumiere ich die in so eine dünne Platte, die so groß ist wie so eine halbe bis zwei Drittel DIN A4-Seite. Und das Ding ist dann kein Zentimeter hoch. Und so stapel ich diese Platten mit vakuumierten Soßen in meinem Gefrierschrank, was eine gute Ordnung ermöglicht und super platzsparend ist. Also ich verwende tatsächlich die Vakuumieroption deutlich häufiger als das Becken. Auch sowas wie Gemüse kannst du vakuumieren. Schinken kannst du vakuumieren, wenn du ihn heute kaufst und irgendwie 3 Tagen essen willst. Oder Fisch kannst du vakuumieren. Handbalken oder Kammervakuumierer. Kammervakuumierer ist das professionellste. Also wenn du mal in Profiküchen schaust oder bei Metzger schaust, das, was die da haben, sind so Kammervakuumierer, weil das mit Abstand am saubersten vakuumiert.
Wie kamst du zu diesem ganzen Kochthema?
Guter Punkt. Vor etwa 2 Jahren, also Sous-Vide hatte ich auch mal gehört, wusste so grob, was es ist. Vor 2 Jahren waren wir Samstagnachmittag bei den Nachbarn eingeladen und ein Steak gemacht und der Nachbar hatte dann so ein Sous-Vide-Becken und so ein Vakuumierer und da fand ich das ganz interessant, hat mich aber nicht so groß gecatcht und dann so ein paar Monate später dachte ich, ach, mal wieder irgendwas Neues machen und kam dann auf die Idee, ach, dieses Sous-Vide, nachdem ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, auch wenn du viel Fleisch machst, es macht schon effizient. Einer der großen Vorteile vom Sous-Vide-Garn ist, du kannst die Gartemperatur optimal bestimmen. Das heißt, wenn ich da einstelle, 56 Grad und mein Fleisch reinlege, dann hat dieses Fleisch maximal 56 Grad. Es ist nicht möglich, dass es 57 Grad hat. Das heißt, du kriegst perfekt gegartes Fleisch hin. Gerade beim Steak ist, perfekt gegart ist, du hast komplett rosa in der Mitte oder komplett die Garstufe in der Mitte und außen schöne Rösterraum. Was ich nicht will, ist so ein fetter grauer Streifen oben und unten. Und da siehst du auch gerade bei YouTube, wenn du Videos schaust mit das perfekte Steak und dir das teilweise anschaust, was die als perfektes Steak verkaufen, wo oben und unten 0,5 Zentimeter grau ist, das hat nichts mit einem perfekten Steak zu tun. Ja, perfektes Steak ist Millimeter grau, sodass du, wenn du nicht genau hinschaust, es nicht siehst, komplett rosa in der Mitte oder medium rare oder rare, wie du es willst, und dann einfach nur Röster oben unten. Und das kriegst du am Ende vom Tag fast nur mit Sous Vide hin. Und dann dachte ich.
Hast du so ein Green Egg oder so?
Mein Balkon hat komplett ein Dach. Und das Problem ist mit dem Green Egg ist, der raucht teilweise schon ein bisschen. Und ich habe keine Lust auf einen schwarzen Fleck an meiner weißen Decke. Aber Green Egg wäre definitiv was ich mir holen würde für den Fall, dass ich
einen Balkon
hätte ohne Dach. Und so kam ich im Endeffekt dazu und dann jetzt definitiv diese Corona-Geschichte hat schon dafür gesorgt, dass ich deutlich mehr in dieses Kochthema reingegangen bin, was auch so von der Lernkurve her, ich bin begeistert, ist was Neues, du experimentierst, du hast ein paar Fails, dann funktioniert es, dann funktioniert es besser und dann irgendwann hast du, ne, so kleine Erfolgserlebnisse, du verstehst es besser, auch wenn du Fails hast, verstehst du, okay, warum hat das jetzt nicht geklappt? Und so ist jetzt auch die letzten Monate, habe auch fast alle Mahlzeiten ich gekocht. Was denn,
ach Quatsch, krass.
Was Wahnsinn. Dazu führt, gerade unter der Woche, ich komme oftmals erst um 8 nach Hause, da stehe ich nicht noch eine Stunde in der Küche, sondern wenn ich dann koche, dann muss es irgendwas sein, das schnell geht. Und gerade wenn ich am Wochenende ein bisschen mehr mache, ich hatte jetzt am Samstag habe ich Bison-Ragout gemacht, Sonntag habe ich Ragout aus Iberico-Schweinebäckchen gemacht. Wir haben jeweils eine Portion gegessen, jeweils 2 Portionen eingefroren. Von Freitag hatte ich noch 2 Portionen Butterhühnchen, die ich eingefroren habe. Das heißt, allein das bringt mich komplett über die Woche, vor allem an Abenden, wo ich spät nach Hause komme. Alles, was ich machen muss, ist Butterhuhn kurz ins Wasserbad, ein bisschen Reis kochen oder das Ragout kurz ins Wasserbad.
Hast du einen Reiskocher? Einen
Topf.
Okay. Was mich noch interessiert würde, bist du früher viel essen gegangen?
Aber wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, so hey, mach Steak selber, hätte ich gesagt, so hey, ich gehe ins Restaurant, da kriege ich gutes Fleisch, da muss ich es nicht selber braten. Jeder, der schon mal ein bisschen Steak gekocht hat, hat schon mal ein Fleisch versaut oder so, einfach kein gutes Steak und du isst es.
Ja, das ist so nervig.
Mann, vor 5 Jahren hätte ich dir gesagt, jetzt sage ich dir, ich mache besseres Steak als jedes Steak-Restaurant in Stuttgart. Denn
meine Freunde aus Stuttgart, Wolfgang Unsold wettet, dass er es schafft.
Allein nur der Punkt, ein Restaurant sous vide ist schwierig für ein Steakhouse, denn du musst ja planen. Du müsstest ja 4 Stunden vorher schon wissen, was da kommt. Und zweitens, wenn du gerade beim Steak das Ganze lebt von der Qualität, wenn du die entsprechende Qualität einkaufst, das Ding sous vide machst, das Ding dann einfach nochmal scharf anbrätst, das ist schwierig für ein Steakrestaurant da mitzuhalten. Die einzigen, die das können in der Planung, ist Spitzengastronomie. Ja. Das ist jetzt halt auch nichts für den Alltag.
Ich habe letztens 600 Gramm T-Bone Steak gegessen geschickt, oder? Sah sehr gut aus, von einem Elektrogrill.
Hitze ist Hitze.
Ey, ich hätte nie gedacht, dass so ein Elektrogrill das hinbekommt. Also Gas ist mir schon klar, aber Elektrogrill, das sah für mich immer so ein bisschen wie Dauercamper aus, die da irgendwie Verbot haben, Gas oder Holzkohle zu grillen. Aber wirklich, Chapeau, ich muss meinen Hut ziehen vor dem Elektrogrill. Nicht schlecht, unfassbar. Hat echt
mit diesem Thema Grillen habe ich mich vor einigen Jahren auseinandergesetzt und einer der größten Aha-Momente war, Hitze ist Hitze. Du schmeckst nicht, ob das Holzkohle ist, ob das Gas ist. Es gibt Blindverkostungen von Leuten, die überzeugt sind, und du schmeckst es nicht. Der Unterschied ist bei der Holzkohle, die Holzkohle wird ein bisschen heißer als der Gasgrill. Der Vorteil vom Gasgrill ist, du hast schnell Hitze. Elektrogrill ist ein bisschen einfacher, aber die Hitze kommt langsamer. Aber du schmeckst keinen Unterschied. Du hast quasi, du riechst den Holzkohlegrill, aber wenn du Blindverkostungen machst, du schmeckst keinen Unterschied. Hitze ist Hitze. Und krass. dass du da wirklich Geschmack vom Grill reinbekommst, dann musst du anfangen mit so ein bisschen feuchten Holzspänen oder feuchten Holzblättchen, dass du wirklich schon so halb smokest. Also mit so einem Smoker, da kriegst du Geschmack ans Fleisch, aber klassische Holzkohle, sind viele überzeugt davon, aber das wurde getestet, du schmeckst keinen Unterschied. Der große Vorteil vom Gasgrill ist, es geht einfach schnell mit viel Hitze. Holzkohle ist ein bisschen Zelebrieren des Grillens. Wenn du morgens kurz ein Steak machst, dann machst du keine Holzkohle an. Und der Elektrogrill braucht halt auch länger. Aber es gibt mittlerweile gute, moderne Elektrogrills, die...
Ich finde, Elektrogrill ist so ein bisschen ungeil, weil halt wirklich einfach keine Flamme. Also das ist...
Also von der Atmosphäre her...
Das ist so wie EMS trainieren.
Von der Atmosphäre her... Aber so in einem letzten halben Jahr mit Corona habe ich mich mehr und mehr mit auseinandergesetzt und habe mich auch gefreut, so ein bisschen ein Thema zu haben, wo so ein Lernprozess da ist. Und was auch interessant ist für jemand, der sich so viel mit Ernährung auseinandersetzt wie ich, dieses praktisch handwerkliche Teil der Ernährung ist ja weitestgehend außen vor. Also ich bin ja jemand, der Ernährung empfiehlt, aber ich bin jetzt niemand, der Kochen empfiehlt. Ich bin kein Koch. Und jetzt diesen Teil der Ernährung ein bisschen mehr zu erforschen, auch Dinge zu verstehen, so die Unterschiede zwischen kollagenreichem Fleisch, kollagenarmem Fleisch in der Zubereitung, das sind Welten. Also so ein Steak, wenn das sowas wie Filet, das zäh zu bekommen, ist jetzt schwierig. Wenn das anbrätst und das Medium ist, dann ist es relativ weich. Während wenn du größere Stücke Fleisch hast, zum Beispiel Brust, dann musst du schon ein bisschen, du brauchst deutlich längere Kochzeiten, um das weich zu bekommen. Und du bekommst es weich. Ja. Ein bisschen diese auch die verschiedenen Arten von Zutaten zu verstehen oder sowas wie zum Beispiel Fisch sous vide zu machen, da bist du teilweise 42, 44, 46 Grad. Oder was auch.
Aber macht es Sinn?
Macht es Sinn bezüglich was?
So eine Dorade?
Du hast eine der, du musst es mögen, aber du kriegst so eine glasig weiche Struktur hin mit dem Sous vide beim Fisch, die du sonst nicht hinbekommst. Also Fisch ist ja schwierig. Wenn du ihn zu lang brätst, wird er trocken. Wenn du ihn zu kurz brätst, dann ist er komplett roh hin. Während wenn du ihn sous vide garst, dann kriegst du eine perfekte Kerntemperatur hin. Denn du stellst ja die Kerntemperatur ein, du brauchst ja kein Thermometer. Wenn das Wasser 42 Grad hat und den Fisch reinlegst, ist es
ja, 42 kann's nicht Grad. Werden, ja.
Das heißt, du kannst da mit dem Fisch relativ einfach, relativ sicher festlegen, okay, ich will, dass es diese Konsistenz hat. Du kannst auch 46 Grad machen, was fast komplett durch ist. Ja, du kannst ein bisschen spielen oder sagt dir Onsen-Ei was? Es gibt in Japan so Quellen, die alle so plus minus 65 Grad haben und wird unter anderem in Japan auf der Straße verkauft. Diese werden quasi Eier in diese Quellen gelegt und dann garen diese Eier in den Quellen. Und bei 65 Grad wird das Eigelb fest. Das heißt, ein klassisches Onsen-Ei ist 64,5 Grad für eine Stunde.
Ah, geil.
Und dann hast du so eine wachsweiche Konsistenz von diesem Eigelb. Schmeckt abgefahren. So ein Onsen-Ei auf Pasta oder Gnocchis drauf, ist großartig. So wachsweiches Eigelb, cremig. Ne? Sowas kriegst du halt auch nur im Sous-Vide-Becken hin. Oder auch Gemüse habe ich schon ein paar Mal gemacht. Obst kannst du machen. Also Fleisch ist der Klassiker. Meeresfrüchte, Fisch und so weiter funktioniert auch alles.
Ich glaube, du lässt mich erst in Ruhe, wenn ich mir diesen Sous-Vide-Stab gekauft habe. Aber vielleicht mache ich das.
Sous-Vide-Stab für den Einsteiger, ich habe noch keinen getestet.
Ich frage mal den Kumpel von mir. Also, weil der macht immer ein großes Stück Fleisch für vier Jungs. Dann brät das nochmal scharf an und das schmeckt schon wirklich abgefahren gut.
Sous-Vide-Stab, wer es antesten will, ich würde empfehlen, so einen Balkenvakuumierer. Und ein Sous-Vide-Stab, für den Anfang reicht ein großer Topf. Je größer dein Stück Fleisch, desto mehr macht Sinn, dass du so eine Plastikbox mit Deckel holst. Vor allem, wenn du längere Garzeiten hast, brauchst du einen Deckel, weil sonst zu viel Wasser verdampft. Und Wasser nachleeren ist keine gute Idee, weil dann hast du ständig Temperaturschwankungen. Das heißt, Deckel drauf machen. Und dann wäre es ein bisschen ernster, nimmt Becken und Kammervakuumierer. Also ich habe über meinen Nachbarn habe ich den Peter Fischer kennengelernt, das ist der Geschäftsführer von Komet in Esslingen. Halbe Stunde außerhalb.
Ja, das kenne sogar
ich. Halbe Stunde außerhalb von Stuttgart. Die sind Weltmarktführer, was Vakuumierer angeht und was Thermalisierer angeht, also Sous-Vide-Becken. Auch wenn du vakuumverpacken.de, das ist Komet. Und er hat gesagt, hey, willst du dir irgendwas bei Amazon holen oder willst du es richtig machen? Wenn du es richtig machen willst, fahr dahin.
Da hat er dich aber schön bei der Ehre.
Na, aber ich bin dann, wenn man das macht, macht man das richtig. Und da war für mich so, okay, wenn ich das Sous-Vide jetzt mache, dann mache ich das richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, bumm. Also für die, ihr habt nur die kleinen Geräte, die großen brauchst du nur für Restaurant. Diesen Komet Julia und den Komet Gourmet Saver, das ist der Vakuumierer. Das ist das, was ich verwende. Das sind beide relativ groß, du brauchst Platz. Da muss man ein bisschen was investieren. Wenn du ein bisschen in der Küche unterwegs bist, das lohnt sich dreimal. Für die, die es ein bisschen ernster nehmen.
Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal.
Ich habe ein bisschen Werbung gemacht für Komet. Ja.
Nein, das ist ja okay.
Das sind die Produkte, die Sinn machen.
Lass uns vielleicht
ganz. Für alle, die starten wollen und sagen so, ich weiß noch nicht, oder ein bisschen vorsichtiger sind, was das Investment angeht. Da gibt es einen Marktführer, der mir auch schon empfohlen wurde. Wenn du bei Amazon googelst, ist das der Marktführer, den du findest. Ich kann auch noch einen Link in die Shownotes packen für die Folge, für die, die sich unsicher sind, ob sie den gefunden haben. Davon habe ich Gutes gehört. Selber verwendet habe ich so einen Stab noch nie.
Okay. Ich will dich nicht abwürgen, aber wir sind schon lange drauf. Hast du noch was auf deinem Zettel? Weil ich habe noch 1000 Fragen auf Instagram. Da würde ich vielleicht ein paar noch mit aufnehmen.
Nichts, was wichtig ist. Für den Fall, dass du noch Fragen.
Warte mal ganz kurz. Nenn mich kleinlich, aber du hast mir eben einen Dinner 4 Zettel in die Kamera gehalten. Was stand da jetzt exemplarisch drauf? Kannst du bitte zwei Sachen?
Eine, nur dass ich nichts vergesse. Welche Optionen gibt es für Vakuum? 3 Stück. Welche Optionen gibt es für Wasser? 2 okay. Stück. Was habe ich? Was empfehle ich? Was ist der Sinn und Zweck von Sous Vide? Sous Vide ist auch nicht besonders alt. Lustigerweise ist es 1974, das war ein Franzose, der durch Zufall Gänseleber im Wasserbad in Sous-Vide zubereitet hat und festgestellt hat, dass die Gänseleber ihre Form behält und kaum ausläuft. Und so kam Sous-Vide erst überhaupt in die Küche. Und wurde dann auch erst in den letzten 20 Jahren mehr verbreitet, findet sich außerhalb der Sternegastronomie relativ selten. Oder außerhalb der Spitzengastronomie relativ selten aus meiner Sicht, aber ich sehe sogar den Vakuumierer für die Durchschnittsküche als noch wichtiger an, was Aufbewahrung angeht und haltbar machen, als Sous-Vide an sich. Also jeder, der ein bisschen sich mit Kochen auseinandersetzt, Sous-Vide ist gerade für Fleisch, aber auch für Gemüse, Eier, Obst, eine ausgezeichnete Garmethode, die in Relation zu den Vorteilen, die sie bringt, viel zu selten verwendet wird.
Gibt's noch drei Fakten über Sous-Vide, die du noch nicht erzählt hast?
Immer Sous-Vide-Beutel kaufen. Und zwar nicht die günstigen nehmen, sondern es gibt Sous-Vide-Beutel, BPA-frei, 115 Grad müssen die standhalten. Es gibt auch günstige, die halten 100 Grad 4 Stunden Stand, würde ich nicht mal machen. Hitzeresistente, also mehrfach Kunststoff, sodass sie keine Weichmacher abgeben, BPA-frei, empfehle ich. Wer sich einen Balkenvakuumierer holt, es müssen immer geriffelte Tüten sein, wenn du einen Balkenvakuumierer hast. Die komplett glatten Tüten gehen nur da, wenn du einen Kammervakuumierer hast.
Okay, bevor du dich jetzt weiter monologisierst über das Vakuum, lass mich doch kurz folgende Brücke schlagen, wo wir am Essen sind, und zwar zu den Instagram-Fragen. Wolfgang, Spiegelei einseitig oder zweiseitig angebraten?
Also einseitig.
Ja, seh ich auch so. Ich hau jetzt einfach ein paar Fragen raus, mal gucken, was dir dazu einfällt. Nutzt die Fitnessindustrie das Unwissen von Kunden aus, um so mehr Umsatz zu generieren?
Welche Industrie tut es nicht?
Wäre genau meine gleiche Antwort gewesen. Selbstverständlich. Man könnte theoretisch sagen, isst viel Proteine und macht Grundübungen, versucht das Gewicht zu steigern. Fertig. So, Technikausführungen kannst du die FIBO in Köln einstampfen. Braucht dann kein Mensch mehr. Sollte man Beta-Alanin dauerhaft supplementieren?
Kann man, nein, muss oder? Man nicht. Ich verwende es seltenst.
Ja, also ich meine, wer steht auf Beta-Alanin? Findest du mal okay, aber ist jetzt, ich finde es nicht so geil. Es macht mich so ein bisschen shaky.
Find ich jetzt nicht wenn du so ein geil. Kribbeln hast unter der Haut, so ein Jucken, dann solltest du die Dosierung etwas reduzieren.
Ja. Was ist der positive Hauptnebeneffekt, außer dass es dich so ein bisschen wach macht und das Gewebe besser durchblutet?
Der Haupteffekt von Beta-Alanin plus Histidin baut im Gewebe Carnosin auf und Carnosin hat einen potenziell laktatbuffernden Effekt. Die Ergebnisse der Wissenschaft konnten in der Praxis jedoch in dem Maße nie so repliziert werden. Also Carnosin hat mit Sicherheit einen Effekt. Man dachte, man hat mit Beta-Alanin hat mit Sicherheit einen Effekt über Carnosin. Man dachte, man hat mit Beta-Alanin so das nächste Kreatin entdeckt. Beta-Alanin ist mit Sicherheit gut und es funktioniert auch, ist aber in der Hierarchie der Supplements, die ich empfehle, nicht sonderlich weit oben.
Okay. Dann, welche Fette benutzt Wolfo zum Kochen, wenn er nicht gerade Sous-Vide macht?
Also zum Anbraten auf hoher Temperatur verwende ich vor allem Butterschmalz. Auf niedriger Temperatur verwende ich Olivenöl. Was ich kalt verwende, ist Olivenöl. Ich verwende Sesamöl. Sesamöl ist Geschmack super. Ich verwende Avocado. Natürlich auch was zählst du noch als Fette? Ich verwende fetten Fisch, also sowas wie Lachs. Ich verwende fettere Cuts vom Rind. Sowas wie zum Beispiel Short Rib, Querrippe, bin ich ein Riesenfan von. Eier, Butter, Käse, Nüsse.
Okay, und was haben wir hier noch? Sogenannter Buttwink, schlecht oder normal? Dass wir die Frage ja, also echt wirklich noch
besprechen müssen. Es gibt einen Artikel, einfach mal YPSI und Buttwink googeln. Und vielleicht ein Zusatz zu diesem Artikel. Wir müssen definieren, was ein Buttwink ist. Wink ist ein Zwinkern. Und es ist ein kurzes Abklappen des Beckens in der untersten Position. Es ist vollkommen normal, es ist nicht schädlich. Ein kurzes Zwinkern der Hüfte ist natürlich abzugrenzen von dem, was ich als Schildkröte bezeichne. Das ist, wenn ab der Hälfte oder ab zwei Drittel deiner Bewegung dein Becken sich reinzieht und du da unten in der Kniebeuge drin hängst, mit einem runden Rücken, dann ist das kein Buttwink, denn das ist kein Zwinkern, das ist einfach nur schlechte Technik. Das heißt, das ist absolut nicht akzeptabel.
Okay.
Und wahrscheinlich einer der größten Mythen ist, dass es tighte Hamstrings sind, was mechanisch gar keinen Sinn macht.
Ganz
denn
genau.
Du beugst ja das Knie, das heißt, du nimmst Spannung vom Beinbizeps. Es ist in allererster Linie der Glut und sekundär Piriformis, der da zuständig ist für mangelnde Mobilität.
Ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ich merke, wie im Moment jetzt endlich, und es freut mich ja auch auf Social-Media-Plattformen und bei gewissen Leuten, das Thema Dehnen macht keinen Sinn, weil Muskeln nicht so verkürzt sind, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Durchdringt langsam die Gesellschaft, werde ich jetzt auch nochmal einen Post zu absetzen oder so ein Nice to Know, so ein kleines Videoformat bei mir auf der Instagram-Seite. Und irgendwie ist es schön, dass das jetzt langsam das ganze Thema durchdringt, aber ich mache seit 3 Jahren Podcast. Und seit 3 Jahren predige ich, glaube, ich habe in der ersten oder zweiten Folge das Thema schon gesagt, Dehnen macht keinen Sinn. Und jetzt langsam.
Lass mich das umformulieren. Dehnen, wie es die absolute Mehrheit macht, macht keinen Sinn.
Richtig, ganz genau. Ganz genau. Oder auch, du musst dich fragen, warum? Also vielleicht können wir damit ja nächste Woche starten. Dehnen, machen wir das als kleinen Cliffhanger. Dehnen, wenn ja, warum und wozu und bei welchem Grund und wie macht man es richtig? Weil ich glaube, das Thema ist immer noch ein sehr aktuelles. Ich habe jetzt noch eine komplexe Frage zum Ende hin, Wolfgang. Die hatte ich dir angekündigt. Soll ich sie einfach mal stellen? Also ich zitiere jetzt, ja. Wie füllt Frau Eisendepot auf, wenn Ferritininwert unten ist als Langzeit-Veggie? Wenn Hemmeisen vor allem über rotes Fleisch im Körper ankommt? Floradix hilft nichts. Vit C plus Eisen als Duo nehmen, weiß ich. Ist Frage für TTT. Eisen macht verstopft, das in Schuss bringen mit Xylit hilft. Kleines Detail, Frau verliert 8 Liter Blut, verteilt übers Leben. Sorry für Groß-Kleinschreibefehler. Merci für den Podcast. Postscriptum. Lower back pain, swimming helps a lot. Stomach muscle underdeveloped due to forward bending. Reaching down to the skin, etc., all the time with the bent back tension back muscle too much, compared to stomach, says Bircher preached on YT. He says, when back hurts, stomach needs training. Well, I cannot walk 2 steps in a row due to pain, and I can't walk to swim facility, not put on shoes, etc. Then I lose the pain with immediate effect as follows. I stand upright and I shake my booty fat. This is no joke. Immer noch also die gleiche Frage. Ja. By doing so, just trying to.
Also erstens.
By doing so, just trying to shake fat around booty and hips, awful pain vanish immediately. I don't know why. Vielleicht ist Idosair was für dich. Die verkaufen binareale Tone pro Hour. Ein anderer tu das rechnen. Okay, das ist der letzte Teil, den verstehe ich nicht. Was ist da die korrekte Antwort? Vielleicht in 1-2 Sätzen.
Ich habe im Endeffekt nur 2 Punkte. Erstens, Bauch zu trainieren. Die Trainierbarkeit bzw. das Progressionspotenzial des Bauches sind minimal. Somit werde erklärt, dass ein Bauch trainieren soll. Bauch aktivieren, ja. Bauch trainieren funktioniert nicht wirklich. Und die erste Frage, danach dachte ich eigentlich, die Frage hätte sich erledigt, war die Frage nach Eisen. Grundsätzlich bin ich kein Freund der Supplementierung von Eisen. Mehrere Gründe. Die 2 Hauptgründe sind erstens, eine zu hohe Menge an Eisen sorgt dafür, dass das Eisen oxidiert und Atherosklerose fördert. Zweitens, das Enzym, das von der Leber produziert wird, dessen Namen mir gar nicht einfällt, das dafür sorgt, dass du Eisen im Körper bindest, wird bei Eisensupplementierung reduziert. Das heißt, wenn du quasi ein paar Tage in Folge Eisen supplementierst, reduziert sich die Aufnahmefähigkeit im Körper. Das heißt, so Eisentabletten nehmen konstant ist kontraproduktiv. Einer der unterschätzten Faktoren, was Eisen angeht, ist, dass Vitamin B12 für die Bindung von Eisen im Körper entscheidend ist. deutlich weniger als Vitamin C für den Transport, sondern Vitamin B12 für die Bindung. Und Vitamin B12 auch hier wieder, es gibt mittlerweile Zahnpasta für Veganer, wo B12 drin ist. Also wir sind so weit, dass ein Vitamin B12-Defizit, gerade bei Veganern oder auch Vegetariern, so im Bewusstsein angekommen ist, dass es Zahnpasta gibt, in der B12 drin ist. Also grundsätzlich, wir brauchen ausreichend B12, um optimal Eisen speichern zu können. Es gibt einen Professor, ein Uniklinikum Frankfurt am Main, nicht unweit von dir, mir fällt sein Name nicht gerade ein, der die deutsche Koryphäe ist, was das Thema Eisen und Blut angeht. Vor einem Jahr wäre fast ein Podcast zustande gekommen, leider hat es zeitlich nicht geklappt. Er hat eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Punkten. Es gibt eine Form der Eiseninfusion, die Sinn macht, aber da machst du dann so eine Infusion alle 1 bis 2 Jahre. Alles darüber raus ist...
das hilft, das Depot wirklich so langzeitig konstant und stabil zu halten.
Es war sogar, die genaue Zahl kann ich mich nicht erinnern, aber es war irgendwie über 60 haben eine von 5 Personen Blutmangel. Und der häufigste Grund, warum du im Krankenhaus stirbst nach einer OP, ist Blutarmut. So, zitiere mich nicht ganz genau darauf, aber so in die Richtung waren 2 seiner wichtigen Grundaussagen. Und da steht natürlich Eisen auch mit in Verbindung. Also grundsätzlich Eisen, die klassische natürliche Form von Eisen ist der Konsum von Fleisch. Ja. Was unterschätzt ist, ist B12-Level im Körper beziehungsweise B12-Konsum, um Eisen zu binden. Was überschätzt ist, ist die direkte Supplementierung von Eisen.
Cool. Da hast du zumindest Ordnung in diese Frage gebracht, von der ich gehört habe, dass es gar keine Ordnung gibt. Du hast mir
4 verschiedene Fragen. Also warum wurde das Englisch zwischendrin?
Das weiß ich nicht. Also es ist eine etwas wirre Nachricht gewesen. Ich hatte erst überlegt, ob ich es dir mit so einem Hip-Hop-Beat präsentiere. Das wäre nämlich auch gut gewesen, wenn zu dem, warte mal, Lower Back Pain Swimming helps a lot, Stomach Muscles on the Devil. Aber
ich erkenne musikalisches Talent.
Ich habe versucht, noch einen Beat. Ja. Es gibt eine App, die hat auch eben der Kumpel, der Sous-Vide kocht, der ist auch DJ. Und der hat mir eine App gezeigt, mit der du selber quasi Hip-Hop-Tracks produzieren kannst. Schicke ich dir mal einen zu. Mit so einem, es ist ganz lustig. Schicke ich dir gleich mal zu. Und ansonsten würde ich sagen, eine sehr Sous-Vide-lastige Folge. Ist der Vorteil. Aber
wenn
die Nachfrage war da.
Wenn Instagram zu Sous-Vide kommen, verweise ich an diese Folge.
Perfekt. Siehst du? Und ich werde gleich nochmal durchschauen, welche Fragen auf Instagram noch relevant waren, welche wir aufnehmen können und welche wir nächste Woche so ein bisschen in vollerer Länge besprechen können. T3 übrigens als Zahl und AC2 auch als Zahl. T3 AC2 ist der Rabattcode für 5%, vielleicht auch 10%, müsst ihr euch überraschen lassen, wie viel Rabatt ihr am Ende bekommt für den Multidrink bei Volvo. Was war noch? Und denen, warum, wieso und ob das überhaupt Sinn macht, würde ich sagen, nehmen wir als Cliffhanger für den Anfang der nächsten Folge.
Thomas, schönen Abend.
Willst du noch jemanden grüßen?
Willkommen zurück.
Ja. Und vielleicht mit sensationellem Sponsoring
nächste Woche. Ich glaube, es geht nicht so schnell, aber ich denke, in den nächsten paar Wochen. Ich bin gespannt. Also, es gab ja schon viele Fragen, so Champagner, ne? Wie, wieso das? Aber ich denke, mit dem nächsten Sponsor ist okay. Komplett raus.
Und der nächste Sponsor ist auch aussprachetechnisch nicht so schwierig wie Tattinger. Weißt du, wie viele Leute mir gesagt haben, ich habe auch immer gedacht, das heißt Tattinger.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Der T3AT2 ist ja nicht
absolut.
Nur
eine Haltung, sondern. Ja. Ich bin so, das ist so harmonisch, dass wir uns da jetzt geeinigt haben, Wolfgang. Das ist wunderbar. Also, ich wünsche dir einen schönen Abend, liebe Freunde, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag
zur gewohnten Zeit. Bis nächste Woche.
Auf Wiederhören. Ciao, ciao.